Gesund.
Und gesund. Besser leben. Der Podcast für Präventions- und Zukunftsmedizin. Mit Professor Dr. Thomas Kurscheid
und Dr. Gerd Wirz.
Hallo, ich bin Dr. Gerd Wirz, Neurophysiologe, Medizinmoderator und Digital Health Experte. Und mein Spezialgebiet ist die Zukunftsmedizin.
Hallo auch von mir, Professor Dr. Thomas Kurscheid. Ich bin Facharzt für Allgemeinmedizin und Ernährungs- und Sportmediziner. Mein Spezialgebiet Präventionsmedizin.
Gemeinsam sind Sie das Team
Gesund
und Gesund für ein besseres und längeres Leben.
Besser leben und länger leben, das ist in jeder Folge unsere Mission. Mit Fragen und Einblicken in die Praxis, die den Blick öffnen sollen für eine Medizin, die mit Rezeptblock, Faxgerät und Stethoskop immer weniger zu tun hat.
Innovationen in der Medizin stehen im Mittelpunkt dieser Reihe. Das soll Ihnen keine Angst machen, sondern wirklich neugierig auf das, was bereits möglich ist und möglich wird. Und wir möchten Antworten geben auf Fragen, die Sie immer schon mal Ihrem Arzt stellen wollten, bei denen Sie sich aber vielleicht nicht so ganz getraut haben.
Zum Beispiel, welche Vorsorge ist die beste? Diese Frage haben wir ja beim letzten Mal geklärt.
Oder wie können wir unser Immunsystem stärken? Oder wie wird sich unsere Medizin durch die Digitalisierung verändern? Das sind alles Fragen, die wir Ihnen gerne an dieser Stelle beantworten. Die ersten Antworten auf Ihre Fragen hören Sie gleich. Und wenn Sie auch eine Frage an uns haben, schreiben Sie uns einfach.
Fragen an Gesund und Gesund besser leben.
Mit Kurscheid und Wirz.
Unter www.gesundundgesund.de.
Ja, eine Ihrer Fragen möchten wir auch gerne direkt beantworten.
Ganz genau, Branka Lüttke hat uns geschrieben, nämlich gleich nach unserer Premierenfolge zum Thema Schlaf. Und sie hat darüber berichtet, dass sie einen Schlaftracker benutzt und der zeigt ihr, dass sie bis zu 6 Stunden in der Tiefschlafphase ist. Und sie fragt sich, ist das denn noch gesund, obwohl sie regelmäßig Sport treibt, meditiert und auch keine Einschlafhilfen nimmt? Thomas, woran könnte das liegen?
Ja, ich gehe mal davon aus, dass das sicher nicht 6 Stunden zusammenhängend im Tiefschlaf sind, sondern eben verteilt über die normalen 4 Schlafphasen. Und dann wäre das auch okay. Das wichtigste Kriterium ist, das haben wir auch damals natürlich herausgehoben, ist, dass man nicht tagesmüde ist. Wenn man nicht tagesmüde ist, dann war der Schlaf sehr wahrscheinlich in Ordnung. Im Zweifel, ich meine, diese Hobbygeräte zu Hause messen nicht immer ganz so wie die Profigeräte, im Zweifel einfach zum Schlafmediziner gehen und mit einem Profigerät checken lassen.
Genau, das sollte Branka, glaube ich, tun, wenn sie sich morgens müde und gerädert fühlt und wenn sie das Gefühl hat, sie war nicht ausgeschlafen.
Ja, genau, dann einfach wirklich zum Profi gehen.
Liebe Branka, wir hoffen, Ihre Frage haben wir damit ausreichend beantwortet. Vielen Dank und alles Gute. Und wenn Sie noch eine weitere Frage haben, schreiben Sie uns einfach. Sie können uns natürlich auch direkt mailen unter kontakt@gesundundgesund.de und Sie können sich bei unserem Medienpartner focus.de ins Gästebuch eintragen. Dort veröffentlichen wir ja zu jeder Folge einen Text mit allen Hintergrundinfos zu der aktuellen Folge. Und in dieses Gästebuch hat übrigens auch schon neben vielen anderen Nils Altmann geschrieben und er hat zu unserer letzten Folge geschrieben: Prävention, das ist ja alles nicht so einfach. Die Hausärzte sagen oft, anlasslos können wir kaum gute Untersuchungen machen. Da müssen die Patienten dafür bezahlen. Und Nils Altmann hat da ganz konkret das Beispiel EKG gebracht. Er hat gesagt, das kann der Arzt eigentlich als Prävention nicht abrechnen, sondern nur, wenn ein Verdacht besteht. Wie siehst du das, Thomas?
Ja, lieber Nils Altmann, da haben Sie völlig recht und unterstreichen eigentlich das, was wir im Podcast dann auch ausführlich dargestellt haben. Es ist tatsächlich so, die gesetzliche Versicherung zahlt nur Cholesterin, Blutzuckerwert, Urinuntersuchung sowie die körperliche Untersuchung und ein Gespräch. Ein EKG nicht unbedingt, zumindest wenn es keinen Anlass gibt. Und kein Anlass heißt zum Beispiel ein Check-up. Aber ein Anlass wäre, Sie haben Herzrhythmusstörungen, Sie haben Herzstolpern, dann zahlt die Gesetzliche natürlich immer auch ein EKG. Also wir haben das jetzt präzisiert, denke ich. Und zusammengefasst kann man nochmal sagen, wer einen umfangreicheren Check haben möchte als das, was die Gesetzliche zahlt, der muss das leider selber zahlen. Das finde ich auch nicht gut, aber das ist leider so. Danke Ihnen für den Hinweis.
Da ist noch ein bisschen Nachholbedarf bei uns im Gesundheitssystem, aber ich habe das Gefühl, da tut sich ja noch einiges. Ich habe letzte Woche noch mit einigen Gesundheitspolitikern gesprochen, auch mit einigen Krankenkassen. Und ich glaube, man ist da schon im Umdenken ein bisschen weiter und weiß, dass nachhaltig eigentlich so eine gute Prävention Kosten spart.
Das stimmt, aber eigentlich ist es ja genau umgekehrt gekommen. Wir hatten früher einen Check-up alle 2 Jahre, jetzt haben wir den alle 3 Jahre. Und ich meine, es ist so, wenn man wirklich eine schwere Erkrankung hat oder sogar einen Tumor, der lässt sich doch nicht 3 Jahre Zeit. Wenn der 3 Jahre lang schwelt, naja, ne, kann man sich ausmalen, was da passiert. Und dann wird es richtig teuer fürs Gesundheitswesen.
Da ist noch vieles zu tun in der Gesundheitspolitik und wir hoffen, die Gesundheitspolitik hört uns auch mal ab und zu. Aber jetzt, lieber Thomas, geht's in die heutige Folge. Sag mal, hast du eigentlich deinen Magen schon knurren gehört heute?
Ja, und das ist ja tatsächlich auch normalerweise ein eher unangenehmes Signal, wenn das so richtig knurrt unter dem Rippenbogen. Aber ich habe mir angewöhnt, das auch tatsächlich umzuinterpretieren und das rate ich im Übrigen auch meinen Patienten. Also in dem Augenblick, wo sie Hunger spüren, geht es den Fettreserven an den Kragen. Und das ist ja eigentlich eher eine positive Vorstellung, zumindest für die meisten. Ja, und wenn man das so uminterpretiert hat, finde ich, dann ist es einfach besser erträglich und man lässt es auch mal zu, finde ich, dieses Gefühl und denkt sich auch, Mensch, das ist jetzt ganz gut. Da räumt der Körper gerade auf.
Also hast du heute das Magenknurren zu deinem Freund gemacht, quasi?
Ja, genau. Also das ist ja alles eine Kopfsache und man muss es wirklich uminterpretieren, wie auch das ganze Essen übrigens eine Kopfsache sein kann. Da kommen wir jetzt zu.
Ja, aber nochmal dazu, was du eben gesagt hast, dann geht's den Fettreserven an den Kragen. Wenn ich jetzt aber auch gar nicht übergewichtig bin und dann mein Magen knurrt, darf es dann trotzdem den Fett an den Kragen gehen?
Ja, genau. Also ich bin jetzt auch nicht übergewichtig und trotzdem lasse ich das gerne ab und zu. Man kann sagen, das ist Intervallfasten oder ich ahme, sagen wir mal, die Jagd nach. Früher war es ja so, man war auf der Jagd, hat aber nicht immer Erfolg gehabt und dann ging man hungrig nach Hause. Und das ist eigentlich ganz gut für den Körper, weil der in diesen Phasen den Schrott, den er zum Beispiel in Athen angehäuft hat, vom Cholesterin, die hohen Fettwerte und so weiter, alles verbrennt und mal so richtig aufräumt.
Womit wir jetzt bei unserem heutigen Thema wären. Das ist ja übrigens eines, das in Zeiten der Dauerkrise womöglich noch viel mehr Menschen beschäftigt als ohnehin schon.
Die Frage.
Warum ist für unsere Ernährung ein stabiles Gemüt entscheidender als Kalorienzählen?
Die Vision.
Um langfristig seine Ernährung umzustellen, muss man nämlich auch verstehen, warum man isst. Die Antwort ist nicht immer aus Hunger. Manchmal beeinflussen unsere Gefühle unser Essverhalten.
Ja, denn wer beispielsweise Frustesser ist, der wird den Teufelskreis ja nur dann durchbrechen können, wenn er die Ursachen auch kennt und bekämpft. Also das heißt ganz konkret, sich bewusst machen oder machen lassen durch einen Experten von außen, dass man eben aus emotionalen Gründen isst, also aus Lust, aus Frust, aus Stress, aus Langeweile. Und dann versuchen, anders als mit Essen auf diese Gefühle zu reagieren. Oder zum Beispiel Stress von vornherein zu vermeiden oder zu reduzieren. Und dazu gibt es einige Techniken.
Und warum es viel wichtiger ist, bewusst zu genießen, statt Kalorien zu zählen, das erklären wir Ihnen jetzt.
Die Fakten.
Lass uns in die Tiefe des Themas eintauchen, Thomas.
Ja, wir beginnen wie immer mit 3 Fakten zum Einstieg. Erstens, es gibt einen Unterschied zwischen Hunger und Appetit. Echter Hunger kündigt sich an und ist spürbar. Zweitens, Emotionen beeinflussen unser Essverhalten. Sie können unseren Appetit steigern oder hemmen. Drittens, ein Drittel der Deutschen isst öfter mal aus Frust und Stress. Bei meinen Patienten ist es sogar deutlich mehr. Die Hintergründe zu den Fakten besprechen wir gleich in unserer gemeinsamen Sprechstunde. Bleiben Sie dran.
Gesund
und gesund. Werbung.
Ich habe mich schon immer gefragt, warum manche mit 50 noch Marathon laufen und andere anfangen, gebrechlicher zu werden und vielleicht sogar die ersten chronischen Krankheiten sammeln. Heute verstehe ich wieso. Denn neben dem chronologischen Alter als reine Zeitangabe haben sie auch ein biologisches Alter, das angibt, wie schnell oder wie langsam man bisher gealtert ist. Aber was können wir tun, um unseren biologischen Alterungsprozess aufzuhalten? Auf meiner Suche bin ich auf Molecula gestoßen, den führenden Anbieter für Longevity-Nahrungsergänzungsmittel in Deutschland. Molecula macht innovative Moleküle, die bei ihren Langlebigkeitspfaden ansetzen, für die Allgemeinheit verfügbar. Direkt aus der Zellforschung sozusagen. Und in Rücksprache mit dem Team konnte ich für sie ein ganz spezielles Angebot organisieren. Das Rejuvenation Kit. Das Rejuvenation Kit ist eine Zusammenstellung aus innovativen Longevity-Molekülen, die gezielt helfen, die molekularen Kennzeichen des Alters zu bekämpfen. Also, wenn auch Sie Ihre Zellen verjüngen möchten, dann schauen Sie gleich auf molecula.de/gesund-und-gesund. Und vergessen Sie nicht, Molecula buchstabiert man Molecular. Bei der ersten Bestellung bekommen unsere Podcast-Hörer 15% und sichern Sie sich das Rejuvenation Kit.
Besser leben. Wie geht das?
In dieser Rubrik geben wir Ihnen ganz konkrete Tipps aus der ärztlichen Praxis, wie Sie besser gesund bleiben. Und passend zur heutigen Folge, was sind denn die besten Alltagshelfer für die emotionalen Esser unter uns? Und da bin ich auch gleich bei der ersten Frage an dich, Thomas. Wieso ist denn eigentlich Hunger so eine emotionale Geschichte?
Das ist deswegen emotional, weil wir schon als Baby quasi gelernt haben, dass Essen eben nicht nur Essen ist, zum Beispiel an der Mutterbrust, sondern eben auch Geborgenheit, eben auch Nähe. Und das können wir im ganzen Leben nicht so richtig ablegen. Das geht ja dann weiter später. Da haben wir, kennst du vielleicht auch, Fußball gespielt, einen Tritt gegen Schienbein bekommen, au, 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 und dann kommt die Mutter mit was Süßem. Und auch heute noch, ich sehe es bei meinen Patienten, also die essen gerne Schokolade oder was Süßes und schlucken quasi die schlechten Gefühle einfach runter. Kennst du das bei dir?
Ja.
Also auch solche Mechanismen.
Hunger ist ja dann offensichtlich gar nicht immer so physiologisch, sondern teilweise anerzogen, wie so ein Belohnungseffekt.
Ja, das ist tatsächlich anerzogen und wir lernen halt auf die Dauer, werden wir quasi einsilbig. Also bei allen Gefühlen, die wir haben, antworten wir mit einer Sprache und die heißt Essen. Und diese Einsilbigkeit, die müssen wir eigentlich wieder auflösen. Also wenn ich mich alleine fühle, dann ist es ja wahrscheinlich doch besser, ich rufe einen Freund an, eine Freundin an, spreche mit der, treffe mich mit der und so weiter, als wieder noch eine Schokolade zu essen. Und das müssen wir einfach wieder lernen, ja.
Aber lass uns doch mal differenzieren. Also das ist ja dieser emotionale Hunger. Aber es gibt doch jetzt tatsächlich auch die Situation, wo der Körper Energie braucht. Also sagen wir mal beim Sport oder sonst wo. Sind das andere Signale? Kann ich das unterscheiden?
Das kennst du sicherlich auch. Also wenn man so richtig Hunger hat, ja, dann erstens knurrt das richtig unterm Rippenbogen. Und zweitens, vielleicht wird man sogar zittrig, weil man merkt, der Zuckerspiegel, der sinkt. Also das sind auf jeden Fall so Anzeichen. Da passiert normalerweise auch nichts, wenn man das spürt und wenn man einigermaßen gesund ist. Außer man ist Diabetiker, dann ist das natürlich jetzt kein gutes Zeichen, da muss man was machen. Aber das kann man schon auseinanderhalten. Aber das bedingt auch, ganz wichtig, dass ich das noch sage, dass wir uns bewusst werden, wenn ich dabei Fernsehen gucke, wenn ich abgelenkt bin, dann merke ich das gar nicht, was eigentlich in mir vorgeht und ich esse einfach und das ist halt nicht gut.
Also ich habe das auch schon mal, wenn ich wirklich viel Sport gemacht habe oder so und bei mir äußert sich das immer, ich kriege dann so kalten Schweiß, kennst du das? So ein bisschen zittrig und kalten Schweiß und dann denke ich, ah, jetzt könntest du aber irgendwie so eine Kleinigkeit vertragen.
Ne? Klassische anfängliche Unterzuckerung, ganz genau. Ne? Also das ist ein Warnsignal und das spürt man eben ganz anders. Du kennst das auch, wenn man so im Wohnzimmer so rumgeht und sich denkt, ja, ich könnte jetzt noch irgendwas essen. Ich guck mal in den und den und den Schrank, da weiß man genau, ich habe eigentlich gar keinen Hunger, sondern
ja.
Die Emotion.
Aber, sag mal, wenn der Hunger jetzt wirklich da ist, also so wie bei mir diese Unterzuckerung, früher hieß es immer, nimm dir Traubenzucker mit, Junge. Ist das die richtige Lösung oder würdest du was anderes
empfehlen?
Nein,
überhaupt nicht. Also das kann kurzfristig für ein paar Minuten helfen, aber damit jubel ich natürlich meinen Zuckerspiegel hoch und damit auch meinen Insulinspiegel und der kracht dann wieder voll runter und ich komme in die nächste Hungerphase. Also da ist es besser, ich esse wirklich was Vernünftiges, was die Energie langsam freisetzt. Ne? Also ich sag mal Erbsen, Linsen, vielleicht auch Kartoffeln, aber viel Eiweiß auch, Milchprodukte und sowas. Aber nicht diese kurzen Kohlenhydrate, was Süßes.
Ja. Wenn ich jetzt gerade auf dem Tennisplatz stehe und kriege meinen Hungerhaken, was empfiehlst du mir da?
Ja gut, also wenn es heißt, pass auf hier, hast noch 10 Minuten Endspurt beim Tennis, dann kannst du das auch mit Traubenzucker machen, gar keine Frage. Weil wenn du dann erstmal dir einen Schweinebraten reinziehst, dann wäre die Energie quasi gar nicht schnell genug am Muskel. Ne?
Was hältst du von Nüssen an der Stelle? Also ich habe manchmal so ein Paket Nüsse dabei.
Super, super. Also habe ich auch auf Reisen, wenn ich genau weiß, ich weiß nicht, ob ich mittags oder abends zum Abendessen komme, so eine Packung Nüsse, die hat ja auch wahnsinnig Kalorien. Ne? Das ist ja der Hammer. Das ersetzt wirklich eine ganze Mahlzeit. Ja, ist gut. Besser das, als irgendwo zu sagen, ich gehe nochmal ins Schnellrestaurant.
Das heißt, wenn wir das Gefühl haben, der Hunger ist wirklich physiologisch und dann müssen wir auch mal einfach in unseren Körper reinhören, dann sollte man auch schon darauf hören, sollte man essen.
Oder eben einfach abwarten und sagen, nee, ich halte das jetzt mal aus. Das hat ja auch was Meditatives, dass man einfach sagt, ich lasse das jetzt mal zu. Ich guck mal, wie mir es geht mit dem Hunger. Ne? Also das mache ich manchmal ganz bewusst und rate ich auch meinen Patienten.
Das heißt, du würdest auch sagen, lieber am Tag Essenszeiten planen und den Hunger dazwischen aushalten.
Aushalten, aber wenn ich richtig esse, also wenn ich 2 bis 3 gute Mahlzeiten habe, nicht mit Kohlenhydraten, sondern mit guten Fetten, mit viel Protein und Ballaststoffen, dann habe ich diese Hungerphasen dazwischen gar nicht. Ne?
Aber jetzt kommen wir nochmal auf diesen emotionalen Hunger zu sprechen. Du weißt ja, mein Hintergrund als Neurophysiologe sagt mir immer, da muss doch irgendwas Physiologisches dahinter stecken. Was ist denn das? Was passiert denn da so bei uns im Körper, dass dieser emotionale Hunger kommt?
Naja, also es gibt ja verschiedene Emotionen. Lust, Frust, Stress, Langeweile. Und das Tolle ist, wenn ich dann was Süßes zum Beispiel esse, was also zuckerhaltig ist, Das kennst du auch gerade als Physiologe. Dann triggere ich damit den Tryptophangehalt. Das ist so eine Aminosäure im Gehirn und die wird umgewandelt in Serotonin. Das macht einfach ein gutes Gefühl. Also da steckt schon ein Mechanismus dahinter. Ja, aber es ist eben nur kurzfristig. Und was ich den Patienten zum Beispiel dann immer sage, ist, pass auf, wenn ihr das dann macht, ihr gönnt euch das Stück Schokolade oder das andere Süße, dann seid ihr erstmal kurz zufrieden. Aber danach, was passiert dann? Dann machen die sich nämlich Vorwürfe. Warum habe ich das jetzt gegessen und so weiter? Und das macht wieder Stress. Ja, wie bekämpfe ich den? Indem ich noch ein Stück Schokolade esse. Das heißt, die kommen in eine Abwärtsspirale und da kommt man eben nicht mehr raus.
Das kenne ich auch. Ich esse dann die Tafel Schokolade einfach auf, weil ich denke, da ist sie weg. Ne? Und dann nicht ignorierend, dass ich dann am nächsten Tag wieder eine neue Tafel kaufe.
Ja, also das Konsequente, was ich da auch rate, ist wirklich, kauft das Ding erst gar nicht. Also ne, ich meine, bei uns macht's ja nichts, wenn wir ab und zu mal ein Stück Schokolade essen. Aber ja, wenn jetzt jemand wirklich ein Problem mit dem Gewicht hat, dann sage ich, komm, sei konsequent, kauf's dir gar nicht. Aber leg dir Nüsse hin oder irgendwas anderes Gesundes. Zum Beispiel auch Möhrchen oder Paprika mal knabbern. Ne?
Wir reden ja immer gerne über so Mythen, was man aus der Jugend kennt. Und da heißt so offensichtlich gesunde Lebensmittel, an apple a day keeps the doctor away. Also iss doch mal einen Apfel, wenn du hungrig bist. Was hältst du denn von Obst, wenn man hungrig ist?
Also wenn man Süßhunger hat, dann ist so ein Apfel natürlich viel, viel besser als irgendwie ein Mao-Am oder so ein Kaubonbon oder was so richtig Zucker hat. Weil dieser Zucker im Apfel wird ja langsam freigesetzt durch die ganzen Ballaststoffe. Aber bei mir ist das zum Beispiel persönlich gar nichts. Wenn ich richtig Hunger habe, muss ich was Herzhaftes essen. Das darf nichts Süßes sein, sonst kriege ich Bauchschmerzen. Das ist quasi mein automatischer Abwehrmechanismus, den ich habe. Also da rate ich immer eher zu was Herzhaften und dann vielleicht als Nachtisch zu was Süßem, ein Stück Apfel oder so.
Das geht mir übrigens genauso. Wenn ich wirklich hungrig bin und esse dann was richtig Süßes, kriege ich sowas wie Sodbrennen oder so. Also dann geht es mir dahinterher auch wirklich nicht gut.
Ja, und so lernt man natürlich dann auch, was ist gut für einen und was nicht. Aber wenn ich wieder, um zum Bewusstsein zu kommen, abgelenkt esse, dann habe ich damit ein Problem, weil ich das nicht merke. Und nochmal ganz kurz zur Ablenkung. Wir sind ja für bewusste Prozesse nicht multitaskingfähig. Also ich kann jetzt nicht zwei Podcasts gleichzeitig geben. Ich kann auch nicht zwei Vorlesungen gleichzeitig hören oder zwei Fernsehprogramme. Die Leute meinen aber, sie könnten einen spannenden Film im Fernsehen verfolgen oder parallel noch auf Instagram irgendwas machen und dann auch noch bewusst essen. Und das geht einfach nicht. Das heißt, das Essen geschieht unbewusst. Und das Gehirn hat dann diesen Genuss nicht und den will das nachholen. Und jeder kennt diese Situation. Man steht auf vom Fernseher, pilgert nochmal zum Kühlschrank, denkt, ja, so irgendwas könnte ich jetzt noch essen. Dann isst man das wieder vom Fernsehen und man ist trotzdem nicht zufrieden. Also Quintessenz, konzentriert euch aufs Essen. Ja, keine Ablenkung.
Ja, und vermutlich, wenn man dann so nebenbei isst, isst man auch schneller, als wenn man bewusst essen würde, ne? Was dann auch nicht so gut ist.
Das kommt noch dazu, man vergisst dann auch noch das Kauen und so weiter, und dann weißt du selber, das wird nicht richtig eingespeichert und so weiter. Ich frage die Patienten immer nach der Essgeschwindigkeit. Die meisten Übergewichtigen sagen, ich esse schnell. Ich sage, wer treibt sie denn da? Eigentlich keiner. Und das Ding ist ja, die essen so gerne, sagen sie. Ich sage aber gerade, wenn sie doch gerne essen, dann genießen sie es doch. Dann schmecken sie, dann kauen sie richtig und legen auch mal Messer und Gabel weg. Und danach erst wieder nehmen.
Jetzt haben wir gerade so viel über das unbewusste Essen gesprochen, also was man so nebenbei macht. Aber dann gibt's ja auch noch, geht mir auch manchmal so, das sogenannte Stressessen. Das ist ja Ersatz für Stressrauchen vielleicht bei dem einen oder anderen, der sagt, ich habe jetzt gerade Stress, du hast eben von Belohnung gesprochen und wenn ich nervlich angespannt bin, dann will ich was essen. Wie kann man das denn bearbeiten?
Ein ganz kurzer Vorsatz dazu. Viele sagen ja, oh ja, Stress ist ja auch so schädlich, man muss aufpassen, dass man nicht dauernd Stress hat. Ich habe da eine ganz andere Theorie und Meinung zu. Ich sage, der Stress ist nicht das, was uns kaputt macht, sondern wie wir mit dem Stress umgehen. Wenn wir jetzt, wenn wir Stress haben, immer was essen oder eine Flasche Bier trinken oder rauchen, dann ist das ja ein ganz anderer Ansatz, damit umzugehen, wie wenn ich abends nach Hause komme, mir die Turnschuhe anziehe und sage, boah, das war ein stressiger Tag, ich laufe jetzt mal. Na, also das ist das eine. Der Stress an sich, den halte ich nicht unbedingt für schädlich, sondern nur unser Umgang damit. Und dann kann ich natürlich auch gucken, dass ich den Stress einfach vermeide oder verringere. Ich sag mal, du hältst Vorträge, da ist man aufgeregt. Wenn ich den aber vorher 5-mal geübt habe, dann ist der Stress und diese Aufregung doch weg oder zumindest gebremst und reduziert. Und so kann man wirklich aktiv Stress vermeiden oder reduzieren.
Das heißt also auch, das eine ist gut vorbereitet sein, kenne ich dieses Thema. Mhm. Und das andere Thema ist aber auch möglicherweise sich so Rituale anzueignen, mit denen man Stress abbaut, zum Beispiel auch meditieren.
Meditieren, super geeignet, genau. Also entweder atmen im Quadrat, zum Beispiel einatmen, lange, ne? Dann die Luft kurz anhalten und dann lange ausatmen. Du kennst, glaube ich, das unter dem Stichwort 4711 auch.
Als Kölner, logischerweise, 4711 heißt, der Trick ist, 4 Sekunden einatmen, anhalten und dann 7 Sekunden, also viel länger ausatmen, und das Ganze soll man 11 Minuten machen. Ich muss zugeben, ich mache das gerne und häufig. 11 Minuten schaffe ich nie. Nach 11 Minuten kriege ich Schnappatmung. Aber so 5, 6 Minuten kriege ich das gut hin und merke auch, wie ich ruhiger werde.
Ja, der physiologische Hintergrund ist der, wenn ich eben einatmen, wird eher der Sympathikus, unser stimulierender Nerv, getriggert. Und wenn ich lange ausatme, der Parasympathikus, also unser Entspannungsnerv. Und das macht man sich mit diesen Übungen eben zunutze, dann runterzukommen.
Jetzt haben wir aber doch schon wieder eine ganze Menge besprochen, ganz viele Aspekte, Stress essen, das Essen nebenbei und auch die richtigen Sachen essen. Hast du Lust, das nochmal für uns so zusammenzufassen, so die 4, 5 ultimativen Tipps, wie man mit dem Essen und mit dem Hungergefühl umgehen sollte?
Also, wichtigste ist, fragen Sie sich, warum will ich jetzt essen? Ist das Hunger oder Emotion? Und das verlangt eben einen bewussten Augenblick. Ja, man könnte heute auch ganz modern sagen, hey, das ist Achtsamkeit, also achtsam sein. Und dann vielleicht auch Ernährungstagebuch führen, einfach mal sagen, wie habe ich mich denn gefühlt, als ich gegessen habe? Welche Emotion hatte ich da? Ne, da kommen wir vielleicht gleich noch zu. Da gibt es sicherlich auch moderne Alternativen. Das muss nicht immer das geschriebene Buch sein. Zweitens, da ist vor dem Essen und beim Essen für Ablenkung gar kein Platz. Denn, wie ich gerade gesagt habe, das Gehirn ist nicht multitaskingfähig. Dann ist es nämlich woanders. Also bitte kein TV und kein Smartphone oder PC, während ihr esst. Und drittens, sich fragen, was brauche ich eigentlich wirklich? Also wenn ich Frust habe zum Beispiel, ist dann nicht ein Telefonat mit einem Freund oder einer Freundin eigentlich viel zielführender? Und viertens, wie kann ich Stress vermeiden? Also einen Vortrag besser vorbereiten oder auch einfach mal Nein sagen. Nee, ich kann den Vortrag nicht mehr annehmen, ich bin eh dicht und so weiter. Essen ist dann eben nicht immer eine Lösung, sondern macht teilweise durch die Selbstvorwürfe ja wieder Stress. Und fünftens, wenn ich doch was essen will und es geht nicht anders oder man sitzt mit Freunden zusammen, soll aber gesund sein, dann mache ich mir eben Karottensticks, Paprikastreifen, ich trinke Wasser, Tee und vor allen Dingen, ich esse langsam und ohne Ablenkung.
Na, das war doch mal eine klasse Zusammenfassung. Danke, Thomas.
Gerne. Und gleich schauen wir mit Gerd wieder in die Zukunft nach einer kurzen Werbung.
Gesund und gesund. Werbung.
Athletic Greens ist der perfekte Partner für ein gesundes und aktives Leben. Ich möchte Ihnen heute gerne AG1 vorstellen. Das ist fundamentale Ernährung einfach gemacht. Ein Drink pro Tag bietet Ihnen eine ausgewogene Mischung aus 75 verschiedenen Inhaltsstoffen wie Vitaminen, Mineralstoffen, Botanicals und lebenden Kulturen, die nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen zusammengestellt sind. AG1 enthält Stoffe, die dazu beitragen, die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen. Der entsteht zum Beispiel durch körperliche und mentale Belastung, ein hohes Trainingskontingent oder Umwelteinflüsse. AG1 ist auch mein täglicher Nährstoffkick vor dem Frühstück und mein Start in einen energiegeladenen Tag. Ich mag den Drink besonders, weil er gar nicht so süß ist und angenehm fruchtig schmeckt. Und namhafte Wissenschaftler wie einer der bekanntesten Langlebigkeitsforscher Peter Attia arbeiten an der Zusammensetzung mit. AG1 passt perfekt in unser aktuelles digitales Zeitalter, denn es ist ein agiles Nahrungsergänzungsmittel. Die Zusammensetzung wird, wenn es neue, gesicherte wissenschaftliche Erkenntnisse gibt, an den neuesten Stand der Forschung angepasst. Also probieren Sie Athletic Greens mit AG1 doch einmal aus, denn exklusiv für Gesund und Gesund-Hörerinnen und Hörer haben wir ein ganz besonderes Angebot. Bei der ersten Bestellung bekommen Sie einen kostenlosen Jahresvorrat an Vitamin D3 und Vitamin K2 und 5 praktische Travel Packs, damit Ihnen AG1 auch auf Reisen und unterwegs immer zur Verfügung steht. Und dazu erhalten Sie eine Willkommensbox inklusive Aufbewahrungsdose und Shaker. Bestellen können Sie das exklusive Gesund und Gesund Angebot unter www.athleticgreens.com/gesund-und-gesund und alle Informationen finden Sie natürlich auch in unseren Shownotes.
Der Zukunftscheck.
Gerd stellt auch in dieser Folge stellvertretend für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, digitale Hilfsmittel passend zum Thema vor. Was ist dein Check der Woche, Gerd?
Thomas, ich habe ja geahnt, dass du über Ernährungstagebuch sprechen wirst, weil das sicherlich hilft bei der Hungerkontrolle. Und natürlich, du hast es eben schon angedeutet, gibt's digitale Ernährungstagebücher. Da habe ich mal ein bisschen recherchiert. Was kann man denn machen, um zu dokumentieren, was esse ich, wann esse ich und wie habe ich mich dabei gefühlt, als das Verlangen kam? Ich fand 2 verschiedene richtig gut. Das eine heißt I Eat Better. Das ist tatsächlich mit einem Kalorienzähler und Kalorienbegrenzer. Das heißt, du gibst wirklich deine Ziele ein, dein Gewichtsziel und wie viel Kalorien du essen willst. Und wenn du dann in deinem Tagebuch einträgst, was du gegessen hast, sagt dir das Tagebuch irgendwann mal so, jetzt reicht's aber für heute. Jetzt hast du genug Kalorien gegessen. Das ist also ein ganz strenges. Und ich fand ein anderes, das wollte ich dir nicht vorenthalten und ich wollte das auch gerne mal mit dir besprechen. Das heißt so ähnlich, das heißt nicht I eat better, das heißt I eat well. Und dieses I eat well funktioniert nach dem Prinzip, dass es Kalorienzählen ablehnt. Also du machst auch dein Tagebuch und dann vergibst du aber selber Punkte, für wie gesund du das hältst, was du da gerade gegessen hast.
Und wird das irgendwie validiert? Also guckt da jemand drauf und sagt, naja, stimmt nicht ganz, oder?
Nee, ich glaube nicht. Das ist also nur dein eigenes Gefühl, weil die sagen, damit machst du deine Selbstkontrolle ein bisschen schärfer. Also das sogenannte Bewusstsein, die Bewusstseinsbildung ist besser, als mit dem schlechten Gewissen zu arbeiten. Du hast zu viele Kalorien zu dir genommen. Oder auf der anderen Seite auch zu sagen, hey, da ist noch Luft, hau dir noch eine Currywurst rein.
Also da haben wir es wieder, ne? Bewusst machen ist wichtig, genau. Ja. Deinen Sinn dabei sein, ja.
Und zählst du selber Kalorien oder sagst du, ach, so eine subjektive Bewertung?
Ja, also ich finde, jeder muss irgendwann dahin kommen, dass er nicht immer mit dem Rechenstift da sitzt oder mit dem Taschenrechner und ausrechnet, sondern dass man einfach einen Blick dafür bekommt. Wir üben das auch mit dem Patienten, dass wir sagen, pass auf, hier ist ein Teller, ich sag mal Fritten und Currywurst, der hat so viel, das muss man einfach nachher per Blickdiagnose drauf haben. Und wenn ich einen Teller Gemüse habe mit einem Fisch, das hat eben so und so viel. Es geht doch gar nicht darum, ob der jetzt 50 Kalorien mehr oder weniger hat, sondern dass man ganz grob weiß, wie das ist und wie die sich unterscheiden, diese beiden Teller. Ne?
Also die beiden Tagebücher fand ich ganz spannend. Mhm. Und dann habe ich mir natürlich auch noch Gedanken gemacht über deinen Aspekt zu sagen, Mensch, man sollte auch ein bisschen mit Entspannungstechniken arbeiten. Wir haben eben dieses Quadratatmen oder 47-11 Atmen oder wie auch immer gehabt. Und da gibt es natürlich eine unglaubliche Anzahl an Entspannungs-Apps, die man so nutzen kann. Ich habe eine, die gefällt mir gut, die heißt Headspace, weil die hat so eine lustige Animation und du kannst da ganz viele Meditationen und auch Programme haben gegen ganz bestimmte Sachen, also gegen Stress, gegen Angstgefühle, gegen Überarbeitung und so weiter. Das heißt, du kannst dir wirklich mal so ein kleines Meditationsprogramm aussuchen und das startet auch, glaube ich, so niedrigschwellig mit kurzen Meditationen, die gar nicht so lange dauern. Also man muss sich nicht immer zwingend eine halbe Stunde nehmen, sondern manchmal reichen auch 10 Minuten.
Ja, sehr gut. Sag mal, und wenn man das eben noch nicht so drauf hat, dieses Einschätzen eines Tellers, wie viele Kalorien sind jetzt da drauf und wie ist die Nahrungszusammensetzung, gibt es da eigentlich schon Apps oder Programme, die beim Abfotografieren von Essen direkt Kalorien berechnen bzw. Nahrungsbestandteile analysieren können? Meine Info ist nämlich, dass das irgendwie noch in den Kinderschuhen steckt.
Es ist natürlich ein Traum, ja. Es gibt aber tatsächlich schon einige. Eine kenne ich auch, die habe ich auch schon ausprobiert. Das funktioniert schon tatsächlich erstaunlich gut. Du kannst also so eine Mahlzeit fotografieren oder die Alternative ist, dieses System bietet dir auch so eine Fotobibliothek an. Da kannst du eben auswählen, was hast du gerade gegessen und dann klickst du das eben an als ein exemplarisches Foto. Die App erkennt eigentlich automatisch die Lebensmittel. Voraussetzung ist aber, dass die schön separiert auf dem Teller liegen. Das heißt also, ich kann diese App sehr leicht überlisten, wenn ich mir zum Beispiel so einen Riesenteller wie hier in Köln Pommes Rutwiss nehme, ja, wo ich dann die Pommes habe, tue die Mayo noch oben drauf und den Tomatenketchup noch oben drauf, dann kann die App das nicht auseinanderhalten. Also ich müsste alles schon separat auf den Teller packen. Dann funktioniert's und man kann nach diesem Foto dann auch immer alles nachjustieren. Es ist aber im Moment noch sehr aufwendig, aber ich finde es trotzdem schon eine sehr, sehr gute Lösung. Das System macht dann tatsächlich so eine 3D-Analyse und berechnet das Volumen der Lebensmittel. Wenn es die Lebensmittel erkannt hat, dann sagt es dir auch, wie viel Kalorien du aufgenommen hast. Also das ist schon eine irre Entwicklung. Es ist im Moment noch ein bisschen aufwendig. Ja, also das muss man schon sagen. Du kannst nicht einfach fotografieren und nicht mehr dran denken, sondern möglicherweise musst du ein bisschen nachjustieren.
Willst du verraten, wer das Ding entwickelt hat? Ich wusste, da ist Google mal dran.
Ja, es gibt ein System, das heißt Snack. Aber nicht Snack mit CK am Ende geschrieben, sondern mit Q geschrieben. Und das System kann das und ich würde allen, die sich mal damit beschäftigen wollen, wirklich empfehlen, das auszuprobieren, weil du weißt, als Digitalfreak sage ich ja immer, die digitale Welt wird immer nur dann besser, wenn wir sie testen und probieren und wenn wir Feedback geben. Und gerade solche Algorithmen, die Lebensmittel erkennen, die leben natürlich davon, dass möglichst viele Fotos von Pommes gemacht werden. Wenn man einmal 1 Million verschiedene Portionen Pommes in diesen Algorithmus aufgenommen hat, dann wird das Erkennungssystem immer genauer. Und für dich ja als Arzt auch ganz wichtig, du kannst Blutzuckermessung zum Beispiel integrieren. Ernährungstagebuch ist da ja automatisch drin. Also das heißt, diejenigen, die mal so ein Blutzuckermessgerät am Arm tragen wollen, ihre Blutzuckerwerte, die werden dann automatisch da reingenommen und man sieht dann einfach, welche Auswirkungen eine bestimmte Nahrung
super
darauf hatte.
Also richtiges Biofeedback, klasse. Sehr sinnvoll.
Das Debriefing.
Kurz bevor sich unsere Praxistür für heute schließt, bist du wieder dran, Thomas. Denn wir brauchen die zentrale Erkenntnis, was wir unseren Hörern und Hörerinnen für heute mitgeben wollen.
Ich glaube, die zentralste Erkenntnis ist, wenn Sie essen, dann essen Sie. Sonst nichts. Keine Ablenkung. Aber fragen Sie sich zuvor immer, ist das jetzt wirklich richtiger Hunger oder emotional bedingter Appetit? Das ist manchmal nicht so einfach zu unterscheiden. Ja, und weil das so schwierig ist, holen Sie sich doch einfach professionelle Hilfe. Denn alle gesetzlichen Kassen zahlen eine Ernährungsberatung bei entsprechender Indikation. Noch wirksamer sind natürlich Kurse, wie wir die auch durchführen, bei denen Mediziner, Psychologen, Sportwissenschaftler und Ernährungsexperten Sie anleiten. Und diese Kurse, die gehen dann bis zu einem Jahr lang. Denn das wusste schon Mark Twain übrigens, eine alte Angewohnheit kann man nicht einfach aus dem Fenster werfen. Man muss sie die Treppe runterboxen, Stufe für Stufe. Und das heißt eben auch für neue Verhalten, sie benötigen Zeit, nämlich mindestens 6 Monate, bis man das neue Verhalten dann als alte Angewohnheit anerkennt.
Also, ich ziehe schon mal die Boxhandschuhe an und box meine alten Angewohnheiten ganz langsam die Treppe runter. Danke dir, Thomas, für diese zentrale Erkenntnis. Und wenn Sie, liebe Hörerinnen oder Hörer, eine Frage haben, dann schreiben Sie uns.
Fragen an Gesund und Gesund besser leben mit Kurscheid und Wirz unter www.gesundundgesund.de.
Und beim nächsten Mal sprechen wir vielleicht auch über Ihre Frage.
Das war Gesund und Gesund besser leben mit Kurscheid
und Wirz.
Bleiben Sie also doppelt gesund und schalten Sie beim nächsten Mal wieder ein.
Das war Gesund und Gesund besser leben mit Professor Dr. Thomas Kurscheid
und Dr. Gerd Wirz.
Der Podcast für Präventions- und Zukunftsmedizin. Weitere Informationen im Internet unter gesundundgesund.de.